Mainz 05 hat laut Opta eine 70-prozentige Chance auf die Champions League. Bitte was? Wir müssen noch mal über Mainz sprechen. Ich will wissen, was ist da eigentlich passiert jetzt in den letzten Wochen, und ich habe dafür den perfekten Gast. Dominik Theiß ist hier von der Allgemeinen Zeitung und er ist auch Host des Podcasts From Coach to Coach. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das heißt, er ist besonders gut, wenn es darum geht, TrainerInnen zu analysieren, und das wollen wir jetzt genau hier machen. Und los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Die Allzweckwaffe Thomas Doll setzt sich zur Allzweckwaffe Dominik Theiß. Dominik, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
Ja, grüß dich Max. Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, mit dir über Mainz 05 sprechen zu können, denn ich habe in den letzten Tagen, Wochen sehr oft Verwunderungen gelesen über Bo Henriksen, und ich habe auch in anderen Podcasts gehört, Mensch, die müssen sich ja wirklich einen krassen Trainer da geholt haben, wie können denn die da immer richtig liegen? Und dann fiel mir ein, macht nicht der Typ, der den From Coach to Coach Podcast macht, den es ja auch schon wirklich eine ganze Weile gibt. Also ich glaube, ich habe die Christian Eichner Folge damals gehört. Das ist ja schon 2 Jahre her oder sowas um Dreh.
Ja, anderthalb, kommt
zum Beispiel. Genau, die Christian Wück Folgen natürlich Anfang des letzten Jahres und so weiter. Und da fiel mir ein, Moment mal, hatte der nicht irgendwas mit Mainz 05 am Hut? Und dann kam ich auf dich. Deswegen darfst du mir jetzt erklären, Dominik, was ist denn da passiert? Vielleicht so in den letzten Wochen, 4 Spiele, 4 Siege, Mainz tritt auf wie ein Spitzenteam, spielt Leipzig an die Wand, gewinnt souverän in Gladbach, die nun wirklich auch keine schlechte Phase haben. Also was ist da los?
Ja, Max, wie viel Zeit hast du?
Naja, gut. Gefährliche Frage. Der Rasenfunk hat viel Zeit.
Das freut mich, dann können wir ja tief in die Analyse gehen. Naja, der Erfolg hat viele Gesichter und basiert auf vielen Faktoren, aber wenn man nur die letzten 4 Spiele jetzt mal nimmt, die allesamt gewonnen wurden, und dann halt auch eben dieses 2-1 in Leipzig, 3-1 in Gladbach, das ist insgesamt eine Mischung aus Spielglück auch gewesen, vor allem Heidenheim als auch St. Pauli, diese 2-2-0-Siege, aber auch erneuter Weiterentwicklung, weil Mainz 05 hatte ja zu Beginn der Saison so eine kleine Auswärtsmisere in Leverkusen verloren, okay, kannst du machen, da reißt jetzt keiner den Kopf ab, aber bei Union unnötig verloren, in Bremen auch, muss man sagen, unnötig verloren, da war ich auch im Stadion. Und danach hat man wieder gemerkt, okay, das hat ja in dieser Mannschaft neue Energie freigesetzt. Gleichzeitig haben sie aber auch ihr Spiel nochmal weiterentwickelt. Und so muss man das auch sagen. Also diese zweite Halbzeit in Leipzig war beeindruckend. Du kassierst nach, ich glaube nicht mal 2 Minuten, den Gegentreffer in Leipzig. Und das Kopfrattern ist ja wieder da, auch wenn du schon in der Hinrunde Dortmund und Bayern schlagen konntest und weißt, du kannst die Großen. Dieser Sieg, der hat aber bei denen so viel bewirkt, das hat man auch dann nach dem Spiel gesehen, wie alle auf den Platz gerannt sind, als ob sie die deutsche Meisterschaft gewonnen haben, als die Schiris das Spiel abgepfiffen haben. Und in Gladbach, fand ich, hat man vieles einen Großteil dieser Selbstverständlichkeit dann auch gesehen, auch wenn man da sagen muss, auch in der ersten Halbzeit mit bisschen weniger Spielglück kann Gladbach auch in Führung gehen. Mainz hat das momentan, hat sich das auch erarbeitet und entwickelt sich konstant auch vor. Also es ist diese Balance aus Weiterentwicklung, Momentum und Matchglück.
Was ja immer so die Melange dann ausmacht, aus der es ein bisschen schwierig ist zu analysieren, wo dann wirklich so die Veränderungen liegen. Aber weil du das jetzt gerade schon so angesprochen hast mit dem Leipzig-Spiel, das ist nämlich auch einer der Gründe, warum ich jetzt auf Mainz 05 blicken wollte. Es gibt einen Unterschied zwischen allen Teams, die im oberen Tabellendrittel mitspielen. Und da ragt nämlich Mainz 05 raus. In der Regel kommen die alle nicht gut klar in den Topspielen gegen eben die absolut großen Gegner, also vor allem Bayern und Leverkusen natürlich. Also Frankfurt, die sind schon dankbar, wenn sie mal 3-3 spielen im Hinspiel. Ist ein bisschen ungerecht, aber es bezieht sich jetzt auf diese Saison. Freiburg hauen alle weg, die in der Tabelle hinter ihnen stehen. Das sind auch gerade sehr viele, deswegen sind sie relativ weit oben. Aber in Topspielen funktioniert es einfach nicht. Und man könnte die Liste jetzt noch so weitergehen. Warum ist es deiner Meinung nach bei Mainz 05 anders?
Sie haben einfach eine gute Balance. Defensiv sind sie oft im Offensivpressing unterwegs, auch lange. und dann irgendwann fallen sie halt in so einen tiefen Block. Und diese Balance aus diesen zwei Phasen des Verteidigens schaffen sie einfach sehr gut, ist das Fundament für die zweitbeste Abwehr der Liga. Und ist auch ganz interessant zu sehen, weil Bo Henriksen hat mal erklärt, dass sie halt am Anfang immer sehr hoch pressen, viel Druck ausüben. Und Mainz ist tatsächlich die Mannschaft, die, ich glaube, mehr als die Hälfte der Tore in den jeweiligen Anfangsviertelstunden erzielt. Also ich glaube, die haben jetzt roundabout 42 Tore erzielt. Ich glaube, 22 oder 21 sind da direkt nach Anpfiff oder Wiederanpfiff gefallen. Und das ist eine Phase, wo sie halt immer zustechen und meistens dann auch in Führung gelangen. Das ist halt auch ein großer Unterschied. Aber auch fußballerisch hat sich da viel entwickelt. Sie treten mutig auf. Schaut man die zweite Halbzeit in Leipzig an, war das, sagen wir mal, bis auf die Schlussphase, wo sie dann wieder im tiefen Block verteidigt haben, sehr, sehr dominant auch. Und da hast du einfach eine extrem hohe individuelle Qualität. Fußballerisch viele Spieler, die super Ballhalten spielen können, also Amiri, Nebel, Lee. Und hast dann halt auch, ich hab mir mal Statistiken angeguckt und dann so X-Goals-Werten mit den tatsächlich erzielten Toren angeschaut. Mit Johnny Burkhardt, den zweiteffizientesten Bundesliga-Stürmer. Also dem sein X-Goals-Wert ist deutlich geringer als sein tatsächlicher Scorewert. Ich glaube, nur Patrick Schick war irgendwie noch effizienter, wenn man mal das zur Rande zieht. Und dann hast du natürlich einen Mix, der für jede Mannschaft in der Liga gefährlich wird.
Ja, also da steckt jetzt schon wieder sehr viel drin. Lass mal mit der Abwehr beginnen. Denn im letzten Schwerpunkt, den ich mit Olli Heil aufgenommen habe, da hat er mir noch sehr gut erklärt, dass der Stefan Bell eigentlich Antwort auf die Frage war, wie wurde die Defensive auf einmal so stabil und so gut? Und jetzt hat sich ja aber Stefan Bell verletzt im Spiel bei Werder Bremen, das ja auch mit 0:1 verloren ging. Und eigentlich, also ich habe das ja auch gesehen und mitbekommen und dachte mir, okay, gut, jetzt gibt's halt dann wahrscheinlich eine leichte Regression zur Mitte, ein bisschen wird die Stabilität fehlen und, also überspitzt gesagt, jetzt geht's dahin für Mainz 05, jetzt wird's halt doch nur Platz 10, oh je, die Armen, hoffentlich können sie das emotional überhaupt verkraften. Ja, und nix da, es läuft eigentlich genauso gut, vielleicht sogar besser als vorher, also wie hat's denn Bo Henriksen das geschafft, auf dieser Seite des Feldes die Balance, die du ja angesprochen hast, hochzuhalten, auch ohne Stefan Bell jetzt?
Ja, also das, was du gesagt hast, ich glaube, das haben sich viele gedacht, weil er war ein Gesicht des Erfolgs, aber dann kam Moritz Jens wieder, der eben auch bevor Stefan Bell überhaupt in die Startelf gerückt war, im Herbst letzten Jahres Stammspieler war und seinen Job auch sehr gut gemacht hat. Jetzt muss man sagen, noch besser, jetzt ist er auch noch mehr über ein halbes Jahr auch im Verein. Unheimliche Kopfballstärke, Tempo, und das hat man auch gesehen. Bremen war das letzte Spiel von Bell und in Bremen ist er ziemlich baden gegangen. Das lag jetzt nicht nur an ihm, sondern weil die Mannschaft gar keinen Zugriff im Gegenpressing hatte und dadurch Bell immer wieder in Laufduelle gegen Enjinma und Duxch musste. Und da hast du dann gemerkt, okay, da gibt's richtig Probleme, wenn Mainz diese Kompaktheit nicht mehr hat und die Dreierkette, zumindest einmal Stefan Bell, da rein muss. Aber Moritz Jens ist da nicht der Einzige. Er ist ja einer der wenigen, die jetzt nicht komplett durchgespielt haben. Dann hast du Dani Da Costa nebendran und normalerweise Domenico Da Costa. Hat keiner vor der Saison damit gerechnet, dass der auf der Position so performt. Domenico ist die Konstante, hat glaube ich nur zwei Spiele verpasst, weil er jeweils gelb gesperrt war. Und er hat einfach Tempo, diese Galligkeit, Aggressivität und hat vor allem im Spielaufbau für deutlich mehr Varianten, für deutlich mehr Ballsicherheit gesorgt, weil, das hat Bo Henriksen auch gesagt, ihm da halt hilft, dass er früher Sechser war und im Spielaufbau der beste Innenverteidiger ist und dadurch Mainz 05 auch seltenst, wenn Chor am Ball ist, dann einen Ballverlust hat, auch wenn sie hoch gepresst werden oder ist gut im Andribbeln. Also da ist vieles mit drin, aber du bist ja auch beim Thema Defensive und da ist für mich einfach dieser Key, dass diese Balance aus Offensivpressing und dann den tiefen Block fallen in ihrem 5-4-1 oder 5-3-2 einfach sehr gut funktioniert. Sie lassen da wenig zu, auch wenn X-Goals-Wert oder X-Goals-Against-Wert deutlich höher ist als die tatsächlich kassierten 26 Tore. Das gehört auch dazu. Letzte Saison ist Pendel komplett anders umgeschlagen. Also da hätten sie viel mehr Punkte haben müssen, viel weniger Gegentore und viel mehr Tore. deshalb meine ich, es ist da auch logischerweise immer Matchglück, aber das Fundament stimmt, die Mannschaft ist stabil und hat den Vorteil, gerade im Vergleich zur Anfangsphase der Saison, wo gefühlt jede Woche eine andere Dreierkettenbesetzung irgendwie gespielt hat durch Sperren und Verletzungen, dass jetzt eigentlich immer dieselben spielen. Das ist ja auch das, was Bo Henriksen liebt, also never change a winning team könnte auch von ihm kommen als Urvater dieses Satzes, weil er wirklich dann nur jemand aus der Startelf rausholt, wenn er das Gefühl hat, er braucht eine Pause oder performt gerade nicht mehr so. Dann kommt erst der Nächste, aber sagen wir mal so, Vertrauensvorschuss gibt's da nicht so sehr.
Weil du Dominic Kohr gerade angesprochen hast, den finde ich ja ganz interessant, welche Wandlung der mitgenommen hat, in dieser Saison durchgegangen ist. Vor allem aber, glaube ich, in der Außenwahrnehmung. In der Außenwahrnehmung haben wir vor allem die harten Zweikämpfe, das Unverständnis über die eigenen harten Zweikämpfe und gelbe Karten, die vom Himmel regnen, und dementsprechend wurde er ja auch schon sehr früh zum zweiten Mal gesperrt wegen der 10. gelben Karte dann in dieser Saison. Wenn man jetzt aber auf die letzten Wochen blickt, dann ist das gar nicht mehr das Thema. Und gleichzeitig geht eben ein Aspekt immer wieder unter, den du ja auch angesprochen hast, Dominic Kohr. Sehr, sehr gute Passquote. Zweitbeste Passquote aller Spieler, die häufiger spielen bei Mainz 05. Nur Moritz Jens liegt da ganz leicht drüber. Und eben, er kann es aus der letzten Linie, er kann es aber auch rein theoretisch hinter Pressinglinie 1 des Gegners. Also, dass er vorgeht auf den Sechser, hat man in manchen Spielen auch schon gesehen. Hat sich da was verändert bei Dominic Kohr oder ist das halt nur der Klassiker? Wir von draußen, wir gucken immer nur auf Ergebnisse, wir gucken immer nur auf gelbe Karten und auf Fouls, und das hat sich halt ein bisschen gehäuft am Anfang der Saison und jetzt ist es weniger geworden.
Ja, es hat sich definitiv verändert, denn man kann ja nicht drum herum reden, dass er zu viele gelbe Karten gesammelt hat zu Beginn der Saison. Das hat Bo Henriksen auch gesagt, dass das für Kors Spiel Gift ist, wenn er eine frühe gelbe Karte bekommt, weil er immer hart am Limit ist. Und dann war der Höhepunkt ja eigentlich St. Pauli, wo dann der ganze Shitstorm auf ihn eingeprasselt ist, als er Saad gefoult hat und der sich dann verletzt hat, und danach hat er auch keine Medientermine mehr wahrgenommen. Also wir von der AZ hatten ihn auch angefragt, aber er wollte einfach erstmal Ruhe haben, hat dann auch mit keinem mehr gesprochen, und danach gefühlt hatte er dann noch 2 gelbe Karten in 10 Partien. Also da hat er entweder ein bisschen vom Timing zurückgeschraubt oder generell. Deshalb, also dass dieser Vorwurf dieses Raubeins gilt definitiv nicht mehr. Und darüber hinaus hat er sich halt fußballerisch weiterentwickelt. Ich habe es eben schon angesprochen, also als dieser Halbinnenverteidiger, der antribbelt, das hast du am Anfang der Saison auch nicht gehabt. Also ich war im ersten Spiel, Pokalspiel gegen Wien Wiesbaden, was in die Verlängerung ging, war ich im Stadion. Da war er auch schon der Beste, hat aber dauernd Diagonalbälle hinter die Kette gespielt, die waren auch gut, aber dieses Andribbeln hat noch so gefehlt. Mittlerweile ist das da, und ich weiß noch, in der Hinrunde gegen Hoffenheim, das war einmal par excellence, da in den ersten 5 Minuten gab es 2 Riesenmöglichkeiten für Mainz. Warum? Weil Kohr so weit angetribbelt ist, dass er im gegnerischen 16er irgendwann war, sogar einen Tiefenlauf angesetzt hat, so in die Assist-Zone angespielt wurde, reingespielt hat, und ich glaube, Lee hat dann die Chance vergeben jeweils, aber da diese Überzahl in dem Halbraum kreiert und einfach ein guter Spieler, sehr gut entwickelt, fühlt sich auch auf dieser für ihn eigentlich ungewohnten IV-Position, die er jetzt aber auch schon über ein Jahr spielt, sehr wohl und ist eine Win-Win-Situation.
Und er hat ja auch einen sehr guten, kongenialen Partner, erst neben ihm auf der 6 und jetzt vor ihm eben auf der 6, nämlich Keshu Sanu. Über den haben wir ja auch schon im letzten Schwerpunkt länger gesprochen, denn jeder, der irgendwie die Bundesliga verfolgt, der hat mitbekommen, das war einer der besten Transfers dieser Saison. Jetzt gab es aber ein interessantes Kicker-Interview, und weil Sanu noch eine hohe Sprachbarriere hat zum Deutschen, sind Interviews eben sehr selten gesät. Und da hat er unter anderem gesagt, dass er immer die gegnerischen Teams schon mal analysiert für sich und dann abgleicht, was das Trainerteam dann später in der Gegnerbeobachtung präsentiert. Und er hat auch sehr viel drüber gesprochen, dass er sich fast ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt hat, weil er eben ein guter Partner für Dominic Kohr sein wollte, und erst so ein klärendes Gespräch zwischen Bo Henriksen und Dominic Kohr, wo die beiden ihm gesagt haben, also im Grunde, ich vereinfache es jetzt, chill mal, ist schon alles gut, wir wissen, dass du neu bist in der Liga und so weiter. Das hat ihm dann so eine gewisse Sicherheit gegeben. Und wenn ich jetzt nämlich gucke, wo kommen denn jetzt die unangenehmen Fouls her, wo agieren denn Spieler auch physisch an der Grenze, denn das ist Teil des Mainzer Spiels schon immer gewesen oder sehr oft zumindest in der jüngeren Vergangenheit, dann ist es halt oft Sano, der so ein bisschen die Chorrolle jetzt übernimmt. Also muss man da auch nochmal über eine weitere Entwicklung bei ihm sprechen?
Definitiv, gerade auch mit Ball, also du hast jetzt vor allem die Komponenten gegen den Ball angesprochen, er ist ein super Balleroberer, was man bei ihm auch verkennt, er ist 1,74 Meter, aber er springt von allen Spielern am höchsten, ist ganz interessant, wenn man mal drauf schaut, Robin Zentner spielt viele Abstöße auf ihn, wo du denkst, okay, warum spiele ich auf einen 1,74-Sechser, aber das hat mir mal der Co-Trainer, der Mikkel Jespersen, erzählt, als wir über Standards gesprochen haben, dass er auch einer der besten Offensivkopfballspieler in der Mannschaft ist, seitdem Sepp Vandenberg weg ist und viele Duelle auf ihn gehen. Also er hat einfach da enorm an Bedeutung für das Mainzer Spiel gewonnen und du sagst es, am Anfang gab es Probleme. Doppel-Sechs, er sollte der neue kongeniale Partner von Nadim Amiri werden, der Ersatz für Leandro Barrero, und er hat halt gemeint, das Spieltempo ist was ganz anderes als in der J-League und damit musste er erstmal klarkommen, zusammen mit den Randbedingungen, dass er keine Vorbereitung wirklich hatte. Aber der Typ ist Wahnsinn. Also ich habe ja eben das Pokalspiel erste Runde in Wiesbaden angesprochen. 5 Trainingseinheiten, wenn es hochkommt, gehabt und es ging ja über 120 Minuten und während die ersten nach 70 Minuten die krampfgeplagt dann irgendwie raus mussten, ist er gefühlt ab der 70. Minute richtig aufgedreht und es hat alle in Grund und Boden gelaufen und da war wirklich jeder von den Mitspielern auch danach in der Mixzone geflecht. Ja, und seitdem hat sich vieles gewandelt. Du musst halt auch sagen, ich finde, ein Spieler bedingt auch den anderen. Amiri war am Anfang der Saison schlecht, muss man wirklich so sagen, weil er gefühlt Amiri Hero Ball gespielt hat und sich Bälle vom Innenverteidiger geholt hat und das Gefühl hatte, nach außen hin zu verkörpern, ich muss jetzt hier irgendwie alles regeln. Und Sano, fand ich, war auch sehr verunsichert, auch deshalb. Und da hat sich einfach vieles zum Guten gewandelt. Über diese Basics, der Kilometer, der Balleroberung, also super Vorwärtsverteidigen einfach, ist er mittlerweile auch extrem ballsicher geworden. Und gerade wenn mal Amiri nicht dabei war, hat er auch gute progressive Läufe einfach Richtung Box gehabt, wo er den Ball getragen hat, ins letzte Drittel, dann nochmal rausgespielt hat auf die Schienenspieler, also da auch einen größeren Impact als zuvor. Er hat halt ein bisschen besser das Spiel auch verstanden, ne? Also am Anfang der Saison war schon oft, dass der Raum vor der Abwehr gar nicht geschützt war, was eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre, damit Amiri mehr Freiräume nach vorne hat. Und da hat er einfach dran gearbeitet. Es ist ehrlicherweise, wenn nicht der spannendste Spieler im Kader. Also mein Take ist auf jeden Fall, dass er spätestens in 2 Jahren für um die 30 Mio in die Premier League geht, weil so ein Spieler, da reiben sich alle Clubs, vor allem Premier League Clubs, einfach die Hände. Mhm. Jetzt muss er sein Englisch noch ein bisschen aufpolieren, kam ja in Mainz an und konnte kein Englisch, hat dann auch bei uns im Interview gesagt, ja, war jetzt nicht der Fleißigste in der Schule, weil wir auch gesagt haben, ja, Englisch müsstest du ja eigentlich können. Aber ja, Fleiß hat er auf jeden Fall an den Tag gelegt und der ist definitiv ein großes Gesicht für diesen aktuellen Erfolg auch.
Mhm. Wenn man sich da mal aufs Sportliche beschränkt, übrigens jetzt, wo du gesprochen hast, da kam mir der Gedanke, ich glaube, er hat das über Nadim Amiri gesagt und nicht über Dominik Chor. Das ist ja sein sechster Partner. Also das hatte ich einfach gerade falsch verdrahtet in meinem Hirn. Aber richtig verdrahtet ist ja scheinbar zumindest alles bei Bo Henriksen und seinem Trainerteam. Ich wollte ja vor allem so ein bisschen herausarbeiten, welche Elemente Mainz zu einem Spitzenteam gemacht haben. Und natürlich ist ein nicht zu klein zu redender Faktor ist eine eigene Überzeugung. Also wenn es läuft, dann läuft es. Und das siehst du immer wieder im Fußball, dass du dann in guten Phasen auch richtig ins Rollen kommst. Gleichzeitig gibt es aber ja auch offene Themen, die man eigentlich versucht hat anzugehen, die gar nicht noch so wirklich zünden, die dann so ein bisschen fast schon aufgefangen werden durch eben diesen Positivlauf. Also Thema Standards zum Beispiel, da gibt es ja durchaus eine beeindruckende und gar nicht so positive Statistik für Mainz 05. Was ist da los?
Ja, du sprichst es an. Letztes Jahr in der Rückserie ein wesentlicher Erfolgsgarant dafür, dass Mainz 05 überhaupt noch die Klasse gehalten hat. Also glaube 32% ihrer Treffer haben sie letztes Jahr über Standards oder letzte Rückrunde, muss man ja auch sagen, erzielt. Da war interessanterweise Nico Bungert, der ja jetzt Sportdirektor ist, noch für die Standards zuständig. Im Sommer haben sie sich dann mit Mikkel Jespersen einen Spezialisten aus Dänemark geholt, als weiteren Co-Trainer, und seitdem, ja, gab es nur einen Standardtreffer, das war der direkte Freistoß von Nadim Amiri am ersten Spieltag, bis es jetzt endlich Dominik Kohr geschafft hat, auch eine Freistoßflanke zu verwerten. Und ich war am Wochenende in London und habe das Spiel nur so ein bisschen in der Kicker-App dann verfolgt und habe dann nur im Live-Ticker gelesen, Kohr nach Amiri-Flanke, Freistoßtreffer. Und ich war da so ein paar und habe mich echt gefreut, muss ich sagen, weil Kontext dazu, also A, war ich ja auch Jugendtrainer vorher und hatte auch mit Mikkel Jespersen auch ein großes Interview zu diesem Standardthema geführt. Und das ist so nervig, muss man ehrlicherweise sagen, wenn du probierst und sie haben wirklich viel versucht. Sie haben auch, das habe ich auch in meiner Analyse gezeigt, in der ersten Saison so viele Ecken auf den kurzen Pfosten geschlagen. Dann nach dem Winterbreak haben sie so ihren Approach dann ein bisschen verändert. Es hat aber alles nicht gezündet und das sind halt so viele Faktoren, die da drin sind. Und weiß nicht, wenn du Trainer warst, dann fühlst du das einfach mit, bis irgendwann mal die Erlösung kommt. Und dann sind die Spieler ja auch direkt zu Jespersen nach diesem 2 zu 0 von Kohr ja auch gerannt. Und deshalb, da hat sich dann vieles getan. Und man muss ja wirklich sagen, sie sind so erfolgreich ohne den wesentlichen Erfolgsgarant der letzten Rückserie für diesen Klassenerhalt 2024.
Mhm. Also das ist wirklich eine erstaunliche Statistik und zeigt halt auch, es ist nicht immer damit getan, dass du nur personell dir jemanden reinholst, der da seinen Schwerpunkt hat. Das hat man ja unter anderem auch im deutschen Männernationalteam schon mal sehen können, muss man so sagen.
True.
Aber Jesper Mikkelsen, welche Rolle spielt denn überhaupt das Trainerteam rund um Bo Henriksen? Es ist ja alles nicht immer nur der Cheftrainer.
Ein großes kann er Christian Heidel auch zitieren, den Sportvorstand, der gesagt hat, eine Sache, die er mit am meisten an Bo Henriksen schätzt, dass er sich starke Persönlichkeiten und starke Experten in sein Trainerteam holt und auch wirklich die Meinung von ihnen oft einholt und mit ihnen diskutiert, auch wenn er vielleicht am Ende eine andere Entscheidung trifft, als die Meinung der Co-Trainer ist. Aber Mikkel Jespersen ist als Standardexperte gekommen und als Trainer, um vor allem diese individuelle Entwicklung und das Individualtraining zu fördern. Und ich finde, das merkst du. Mhm. Das würde ich jetzt, wie gesagt, nicht nur Jespersen festhalten, sondern generell am Trainerteam. Deshalb, wenn man über Bo Henriksen redet, dann ist er ja auch nicht der alleinige Erfolgsgarant, sondern dieses Trainerteam ist es aus meiner Sicht insgesamt mit einem großen Bärenanteil für Henriksen. Aber ich sag mal so, Paul Nebel, Breakout-Season, 7 Tore jetzt schon erzielt, Jason Lee, 6 Tore, aber auch so Spieler, ehrlicherweise wie Anthony Cassie, dem hat es immer gemangelt an Präzision im letzten Drittel und da hat er einen enormen Schritt nach vorne gemacht, so in seinem letzten Zuspiel in die Box oder dann seinem Entscheidungsverhalten, das ist immer noch nicht ganz top, so da hat er auch Höhen und Tiefen drin, aber die Spieler haben sich individuell einfach auch gut entwickelt und viele haben den nächsten Step gemacht, was du natürlich auch eher machst, wenn es gut läuft, wenn du Selbstvertrauen hast, aber ich finde, dass sie da guten Schritt nach vorne gemacht haben und das haben sie auch gesagt, das war bitter nötig, weil letzte Saison, letzte Rückserie, die Spiele unter Henriksen, die Wochen, da meinte er, da ging es halt nur um nackten Überlebenskampf, aber jetzt müssen wir auch gucken, dass wir jeden Einzelnen weiterentwickeln, um nicht stehen zu bleiben und nicht ausrechenbar zu sein. Deshalb Jespersen definitiv Gewinn für die Standards. Wenn du mit ihm sprichst, merkst du auch, wie viele Ideen in ihm sprudeln. Der war, ich glaube, bis vor einem Jahr sogar, also der hat spielenden Co-Trainer in der dänischen ersten Liga auch noch gemacht und war selbst Standardschütze und war als Standardschütze und spielender Co-Trainer schon, ist er schon seit 4 Jahren oder so verantwortlich dafür und habe mit ihm ja auch über FC Arsenal als die Benchmark der Standards gerade gesprochen und. Also du merkst, da ist er tief
deswegen
drin.
Deswegen war es eine Hinrunde lang der erste Pfosten, sagen wir doch, wie es ist.
Ja, interessant, das habe ich auch gar nicht so gewusst. Er meinte, dass Arsenal und so mittlerweile auch umgeschwenkt ist und die meisten Tore eigentlich auf dem zweiten Pfosten macht. Also langer Ball auf dem zweiten Pfosten, nochmal reinköpfen in diesen Fünferraum und dann einnicken. Habe ich mir dann auch mal am Wochenende angeguckt, als wir dann im Pub-Menu gegen Arsenal geguckt haben. War es nicht von Erfolg gekrönt, aber es haben die schon oft gemacht. Und ja, auch mein
Fünfer. Da habe ich die letzte Ausbaustufe nicht mitbekommen. Bei mir war es. Aber mir ist das auch schon aufgefallen. Zum Beispiel beim FC Bayern ist es auch so, dass sie eigentlich, also die genauen Prozentzahlen habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber ich würde sagen, mindestens ein Drittel der Ecken, wenn nicht sogar 40% oder die Hälfte, die gehen wirklich an den zweiten Pfosten, auch auf einen Spieler, der nicht für den Abschluss gedacht ist. Also jetzt gegen Leverkusen, gestern im Champions League-Spiel auch Kingsley Coman, und der kann halt dann den Ball annehmen, weil er so viel Platz hat und deswegen schießt. Aber eigentlich war seine Rolle nicht, dass er da zum Abschluss kommen soll. Also das hat sich wieder ein bisschen verändert und gleichzeitig wird die Bewegungsfreiheit des Torhüters eingeschränkt, indem du ziehst alle auf den ersten Pfosten und machst es aber nicht nur, damit hinten einer frei wird, sondern eben auch, dass der Weg für alle Verteidiger und den Torhüter ein bisschen anstrengender wird rüber. Aber gut, jetzt kommen wir in die Details rein. Ist Mikkel Jespersen, trainiert er immer noch manchmal bei den Trainingsformen mit? Weil das hatte ich vor der Saison gelesen, dass das eben logischerweise aufgrund seiner Genese, dass er eben spielender Co-Trainer war, in Dänemark immer so war.
Kann ich ja ehrlicherweise nicht so genau sagen, weil ich bei wenigen Trainingseinheiten in der Saison vor Ort war. Bei denen, wo ich da war, war er jetzt nicht involviert groß. Also da haben die anderen die Feldspieler gespielt und er stand draußen zusammen mit seinem Trainerquartett mit Michael Silberbauer, der ja auch Bo Henriksen schon vertreten hat an der Seitenlinie, als auch Sören Hartung, den man da definitiv auch erwähnen muss. Er ist eine Vereins-Ikone, wäre jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ein großer Vereinskenner, schon ewig in diesem Verein, war schon vor dieser Amtszeit mal Bundesliga-Co-Trainer unter Martin Schmidt und davor oder zwischendrin jahrelang NLZ-Trainer, vor allem in der U17. Der kennt den Verein wie kein anderer, aber er ist auch sehr gut in der Gegnervorbereitung, kennt die Bundesliga schon lange und bringt da halt auch was mit, was sonst das Trainerteam halt nicht hatte, weil weder Henriksen noch Silberbauer noch Jespersen haben große Bundesliga-Erfahrung.
Ja, also das muss man eh sagen, dass sehr, sehr viele langjährige Mitarbeitende jetzt bei Mainz 05 in wichtigen Positionen sind. Ich meine, Bungert hast du ja auch schon angesprochen. Das ist natürlich eine nette Pointe, dass er den Aufgabenbereich wechselt und dann sind die Standards auf einmal so viel schlechter. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Mainz 05 nicht mehr reduziert werden kann auf nur eine Phase des Spiels, die man besonders gut kann. Also zum Beispiel Pressing. Pressing viel in, also Bo Henriksen sagt immer Phase 1 und Phase 3. Ich glaube, er meint die Drittel, also quasi Angriffsdrittel und eigenes Drittel. Mittelfeldpressing siehst du eigentlich fast gar nicht bei Mainz 05, aber ehrlich gesagt, wer macht gerade schon Mittelfeldpressing in der Liga? Das ist eigentlich so der Standard. Und man hat sich eben sehr viel über diese Aggressivität gegen den Ball definiert und dann da auch die Tore erzielt. Was mir aber vor allem im Spiel gegen Leipzig und auch danach dann noch aufgefallen ist, ist die unheimliche Bewegung und Agilität im Spiel mit dem Ball. Also es gibt, das haben wir schon im letzten Schwerpunkt rausgearbeitet, viel weniger lange Bälle. Es wird viel mehr jetzt flach übers Zentrum gespielt. Aber es sind eben weniger die Progressive Carries von Nadim Amiri, das hast du ja auch angesprochen, sondern vielmehr die Pässe. Er und Sanu, die haben da einfach den Hut auf. Amiri in der Saison 143 Progressive Passes bisher, Sanu 126, also nicht so weit dahinter, auch immer so ein unterschätzter Teil bei Sanu. Und was mir vor allem aufgefallen ist, war, dass immer Spieler in Bewegung sind. Also du hast als Sechser den Ball und dann weißt du, ein Achter wird der diagonal entgegenkommen und jemand auf dem Flügel wird sich auch in Bewegung setzen. Wahrscheinlich geht er sogar in die Lücke vom Achter, um es ein bisschen schwer zu machen. Das war ein krasser Unterschied zu Leipzig, denn bei denen war Statik. Edits Besti sahen aus wie diese Porzellanarmee, die man mal in China gefunden hat. Terrakotta-Armee ist es, glaube ich. Und ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob es China ist. Naja, man sollte nicht aus seinem Metier rausgehen. Google selbst, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber was ist denn zum Ballbesitzspiel zu sagen? Und kannst du mir sagen, woher kommt denn eigentlich die Idee, wie man Fußball spielen will? Ist das dann auch Bo Henriksen? Spricht er darüber?
Er spricht nicht so viel darüber. Man merkt es ja auch bei Pressekonferenzen, dass er da vor allem über emotionale Themen spricht und selten über Taktiken. Das liegt aber nicht daran, dass er da wenig Know-how hat oder ja keine Lust hat. Ich glaube, er nutzt diese Plattform einfach, um das Umfeld zu emotionalisieren, so wie er es bei seiner Antritts-PK gemacht hat. Die ging ja 45 Minuten, da war ich auch vor Ort und habe gedacht, okay, wer bringt mir jetzt die Fußballschuhe? Ich würde gerne am liebsten sofort auf den Platz gehen, weil er auch mich im PK-Raum angezündet hat. Aber er ist jemand, der, wie gesagt, man kann es nicht so genau sagen, wo gewisse Einflüsse herkommen. Ich sage, vieles kommt aus diesem Trainerteam. Er redet aber auch viel mit den Führungsspielern. Also fragt sie oft und lässt dann auch vieles so ablaufen, womit sich die Führungsspieler wohlfühlen. Du hast ja das Defensive schon angesprochen, das ist halt 4-1-0-5-DNA, dieses, was von Wolfgang Frank schon geprägt ist, ständige Vorwärtsverteidigen, nach Ballverlust sofort ins Gegenpressing, bin ich überspielt, sofort rückwärtsverteidigen und, was die NLZ-Spieler schon in der U8 eingebläut bekommen. Offensiv ist Henriks ein heiliger Gral, definitiv der Zehnerraum, also beziehungsweise die beiden offensiven Halbräume, darüber redet er immer. Die sind auch ein wesentlicher Bestandteil seines Systems, also die beiden Positionen, die Paul Nebel und Jae-Sung Lee ausfüllen und auf unterschiedlichste Art und Weise. Lee ist halt jemand, der oft auch im Halbraum einfach parkt, deshalb ist es schwer für einen Amiri auf der Seite, dann irgendwie über progressive Carries, die du ja schon angesprochen hast, irgendwie was zu machen, weil der Raum zu ist, da geht nichts. Nebel ist schon jemand, der oft so ein Pendelspiel hat zwischen Halbspur und Außenspur und davon profitiert eben oder hat auch extrem Anthony Kassi profitiert. Das war beeindruckend zu sehen. Ab dem Moment, wo Paul Nebel in der Startelf war, sind die Leistungen von Anthony Kassi unheimlich gut geworden, weil beide super zusammengespielt hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das mal war. Johnny Burkhardt hat auch mal gesagt, wenn wir über Anthony Kassi reden, mit dem spielt er unheimlich gern zusammen, weil er immer weiß, was für Bälle kommen und. Also da ist auch das Thema eingespielt. Aber um nochmal auf Henriksen und dieses System offensiv zurückzukommen, dieses Spiel über die Halbräume ist halt essentiell und sie haben es halt auch verbessert, dass die beiden Halbraumspieler nicht nur in den Räumen stehen, sondern gerade Paul Nebel auch immer mal wieder oder auch Lee Tiefenläufe haben. Also sie haben diese Läufe in die Assist-Zonen verbessert. Da hat Bo Henriksen immer von gesprochen und ich habe es immer nicht verstanden, weil er hat es ausgesprochen, es klang nach Schießzonen. Dann habe ich ihn nach der PK mal angesprochen, so, Bo, was meinst du eigentlich mit Schießzonen? Also nee, Assistzonen, also die Zone im Strafraum zwischen seitlicher Fünferlinie und seitlicher 16er Linie, wo sie gut, da fallen ja die meisten Tore in der im Weltfußball oder werden vorbereitet, sagen wir mal so, in dieser Zone, deshalb heißt die ja so. Und das haben sie extrem verbessert nochmal, das muss man auch im Vergleich zur Hinrunde sagen. Da kommen sie sehr oft rein. Eben durch dieses variable Spiel. Aber du hast doch schon gesagt, du kannst sie nicht so gut greifen. Sie legen sich oft den Gegner zurecht über Spielverlagerung, überbinden halt mit diesen Halbraumspielern viele Spieler in diesen Halbräumen und haben dann Freiheiten eben für Cassin und Vene auch auf der Außenspur und kommen dann dadurch oft durch. Deshalb, du kannst es nicht so richtig greifen und irgendwie runterbrechen auf eine Idee, ein Spielzug, sondern es ist variabel und dann hast du natürlich immer noch mal Nadim Amiri, der auch aus der Distanz abzielt und Johnny Burkhardt, der auch nicht so richtig zu greifen ist, der ein super Timing hat, was die Boxbesetzung angeht, wie er reinläuft, in welche Räume, mit welchem Freilauf finden. Sie haben da, wie gesagt, ihr Spiel schon deutlich verbessert, denn wie gesagt, der Tiefpunkt, das sagt auch Bo Henriksen, war dieses 0-2 im Hinspiel gegen Heidenheim. Wo es ja dann auch die Trainerauffrage, zumindest medial, von unserem Medium aufkam. Und danach hat sich einfach im Laufe der Saison so viel entwickelt und auch sukzessive immer mehr Elemente dazu im Offensivspiel. Deshalb sind sie jetzt nicht so einfach auszurechnen. Und zum Beispiel das Problem gegen Union Berlin, als sie verloren haben 2-1, war, dass sie gegen diesen tiefen Block keine Lösung gefunden haben. Und gegen Bremen dann auch nicht. Und daran haben sie einfach gearbeitet. Also das war dann schon gut zu sehen, dass sie da Fortschritte machen.
Wobei man, glaube ich, auch festhalten muss, davon profitiert natürlich Mainz 05 gerade noch. Also es kommt gerade alles zusammen. Du hast eine gute Phase bei vielen Spielern. Du hast ein hohes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen im Team. Das heißt 0-1 in der zweiten Minute in Leipzig. Ist dann nach 20 Minuten oder sowas haben sie das verarbeitet und dann spielen sie einfach ihr Ding. Und aber vor allem hast du auch noch den dritten Aspekt. Die Gegner begegnen Mainz 05 noch nicht als eben das spielerische Spitzenteam, das man aktuell in der Liga ist. Das heißt, so ein tiefes 5-4-1, das muss Mainz ganz, ganz selten auseinanderspielen bisher. Ist das vielleicht auch noch so ein Faktor, der jetzt dann den Blick auf den Rest der Saison so ein bisschen ja, verändern könnte? Denn wenn ich mir zum Beispiel angucke, Holstein Kiel kommt jetzt dann in 3 Spieltagen nach der Länderspielpause. Man wird noch Heimspiele haben. Na gut, die Heimspiele sind ehrlich gesagt easy. Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, da kannst du eigentlich selber aus der Underdog-Position herausspielen. Ich entwerte gerade mein eigenes Argument. Aber das muss man schon auch mitbedenken, dass quasi das, was andere Spitzenteams tun müssen an fast jedem Spieltag, nämlich erstmal einen tiefen Gegner auseinanderspielen, das hat Mainz 05 noch gar nicht so oft gemacht in dieser Saison. Und übersehe ich da was?
Nee, war auch nicht nötig, weil sie oft in Führung gegangen sind. Das hat ja auch wesentlich das Spiel geprägt. Und dann die 26 Gegentore, die zweitbeste Abwehr der Liga, stand dann einfach sehr, sehr stabil. Haben wir auch drüber angesprochen, wie. Ich glaube, dass es den Mainzern liegt, dass das Restprogramm schwerer ist als vielleicht manch anderer Konkurrent um die Europapokalplätze. Denn sie haben Dortmund ist gefühlt der Lieblingsgegner von Mainz 05 geworden. Dann Bayern auch schon geschlagen, Frankfurt geschlagen. Dadurch, dass diese Mannschaft sich nicht nur über die Defensiv-DNA identifiziert und da nicht nur darüber kommt, sondern eben auch mit Ball spielen kann, sind sie da resistent, würde ich sagen, gegen Ausrutscher oder gegen Punktverluste. Für mich ist eher entscheidend, wie kommen sie personell durch, denn der Mainz 05 hat schon immer einen kleinen Kader. Diese 22 plus 3 Spieler sind der heilige Gral. Und man muss ja auch der Wahrheit, den Tatsachen ins Auge blicken. Ohne Johnny Burkhardt ist Mainz 05 50% wert, sagen wir mal jetzt flapsig gesagt. Wenn er nicht dabei war, gab es massive Probleme. Sowohl im Kreieren der Großchancen als auch im Erzielen der Tore. Weil A ist er einer der effizientesten Stürmer, B hat er sich einfach wahnsinnig weiterentwickelt. Also A in der Box, was seine Abschlüsse angeht, was so sein Freilaufverhalten angeht, aber auch seine Funktion als Wandspieler, also das war er vorher ja nicht, unheimlich gut, wie er Bälle klemmt, festmacht, verteilt, seine Läufe und einfach auch ein super Dirigent im Anlaufen. Also bei Bayern redet man ja mal über Thomas Müller, der dann so in seiner zentralen Position hier links und rechts hinschiebt, der dann quasi im Anlaufen so zurückschiebt und Nebel und Liesen dann oft ein Stück höher und laufen dann an. Deshalb, wenn Johnny Burkhardt fit bleibt, und da hatte man ja auch Angst, ging Gladbach wieder verletzt raus, war jetzt aber zu Wochenbeginn wieder im Training, also scheint nichts Schlimmes gewesen zu sein, aber er war ja schon dreimal raus mit einer Oberschenkelverletzung. Das wäre brutal, wenn das nochmal passiert, wenn er fit bleibt, wenn Nadim Amiri fit bleibt, Dominic Kohr, dann braucht sich Mainz 05 ehrlicherweise keine Sorgen machen, aber klar, das ist auch immer wieder eine Momentums- und eine Spielglückfrage. Gehst du in Führung oder nicht? Aber ich würde nicht sagen, dass das Restprogramm jetzt irgendwie schlechter für Mainz 05 ist oder besser, da sind sie einfach mittlerweile resistent und haben viele eigene Lösungen.
Ja, und ich habe es ja eingangs gesagt, also diese 70% Champions League Chance, das ist natürlich immer eine Projektion auf Grundlage der aktuellen Leistung. Das heißt, es ist halt so eine, wird auch versucht, bei Aktienkursen vorherzusagen, du kannst es eigentlich nicht so wirklich, und vor allem diese Prozentzahlen unterliegen gewissen Dynamiken. Also wenn du zweimal in Folge verlierst, dann wirst du überproportional wieder verlieren. Also nicht überbewerten, aber das zeigt eben auch, wie stark Mainz 05 gerade auch statistisch gesehen in der Liga eingeschätzt wird. Weil du gerade die geänderte Rolle von Burkhardt im Anlaufen angesprochen hast. Ich habe den Eindruck, dass ihm das ganz wesentlich geholfen hat, dass er jetzt häufig eben nicht in Pressinglinie 1 ist, sondern in Pressinglinie 2 und eigentlich vor allem die Hauptaufgabe hat, also Spielaufbau übers Zentrum, nicht mit uns, nicht wenn wir hochpressen, ansonsten lassen wir uns alle zurückfallen. Ist Johnny Burkhardt vielleicht einer der fußballintelligentesten Spieler bei Mainz 05 und auch deswegen kommt ihm das so zu tragen, oder hat das andere Gründe? Oder überinterpretiere ich das jetzt vielleicht sogar?
Ja, die genauen Gründe müssen wir mal Bo Henriksen fragen. Kann ich mir mal auf den Zettel schreiben für die nächste PK, beziehungsweise da wird er wahrscheinlich nichts darüber erzählen, weil dann oft der Mantel des Schweigens darum gehüllt wird.
Aber erzählt er rund um die PKs mehr? Ich meine, das eine ist ja quasi das, was auch ich aus München sehen kann, und das andere ist das, was du ihn fragen kannst. Was meinst du eigentlich mit den Schießzonen?
Definitiv. Also kommt jetzt selten vor, aber manchmal spreche ich ihn dann auch nach der Pressekonferenz einfach an. Es ist diese Thematik mit der Kamera aus meiner Sicht und mit dem ja noch schlechten Deutsch, was aber besser geworden ist, wo er dann, glaube ich, einfach, also man merkt, dass wenn er Englisch, dann manchmal verfällt er in der PK ins Englische und dann ist er viel safer, dann gibt's einen 3-Minuten-Monolog und dann ja sprudelt nur die Energie aus ihm heraus. Glaube, dass da er aber, wie gesagt, bei Interviews, wenn da ist er deutlich auskunftsfreudiger, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Oder auch sonst, manchmal gibt es Medienrunden nach dem öffentlichen Training in der Woche. Da ist das auch nochmal eine andere Nummer. Aber es ist bei vielen Trainern, finde ich, dass das die Pressekonferenz wegen dieser Kamerasituation einfach deutlich inhaltsloser ist als die anderen Gesprächsrunden. Aber um die andere Frage nochmal aufzugreifen mit Johnny Burkhardt, er ist halt die Seele dieses Teams, aber auch des Vereins. Also mehr Vereinsidentifikation geht nicht. Fühlt sich hier auch in Mainz total wohl. Und ich glaube, es hilft ihm auch, weil er hat eine unheimlich intensive Spielweise mit seinen ständigen Tiefenläufen und er lauert immer wieder mit seinen diagonalen Tiefenläufen für Chipbälle aus der eigenen Abwehr, läuft durch, zieht die Ketten weg, damit die Halbraumspieler mehr Platz haben, um flach angespielt zu werden, dass ihm die Rolle eben auch hilft, da defensiv jetzt nicht jeden Sprint machen zu müssen. Und das muss man auch sagen, die anderen Spieler da ein bisschen anzuleiten, wobei da wenig nötig ist, war eigentlich ganz interessant, die PK vor Gladbach. Da hat Bo Henriksen eigentlich Jason Lee eine Liebeserklärung gemacht. Also er wurde auf ihn angesprochen, auf den Südkoreaner und fühlt die Augen gefunkelt und. Es ging bestimmt 2 Minuten, hat er halt auch den Satz gesagt, die spielen immer Mann gegen den Ball eigentlich, wenn der Ball gespielt ist. Aber wenn Lee anläuft, dann ist es nicht 1 gegen 1, sondern 1 gegen 1,5, weil Lee immer für quasi 1,5 anläuft, weil er so gut anläuft. Und er sagt auch, mit dem muss ich nicht reden. Also der macht das einfach, der ist so intelligent. Da ist das für mich nicht nur Burkhardt, sondern auch Lee, der sehr viel steuert, wie er anläuft, welchen Spieler er in den Deckungsschatten stellt. Und dann ist es halt ehrlicherweise diese 1-gegen-1-Qualität. Du hast so viele zweikampfstarke Spieler auf dem Feld, Sano, Kor, Jens und. Wenn die in die Duelle kommen, das ist super schwer für die Angreifer, sich daraus zu lösen oder zumindest aufzutreten. Also es ist seltenst möglich, außer wie das Spiel angesprochen in Bremen, wo die Kompaktheit komplett gefehlt hat und dann man auch gesehen hat, wie verwundbar Mainz dann auch sein kann. Mhm.
Es ist wirklich sehr interessant, wie man einfach bei jedem Team, wenn man in die Details reingeht, dann nochmal neue Ebenen freilegen kann, die man zwar gesehen hat, wenn man die Spiele gesehen hat, aber nicht so wirklich bewusst drüber nachgedacht hat. Ich würde aber gerne nochmal auf Bo Henriksen zurückkommen, denn ich habe ja hier den Trainerflüsterer bei mir im Gespräch.
Jetzt kann ich nur verlieren, so hoch angepriesen.
Das Ding ist ja, wir können von außen immer so wenig sagen. Es ist so schwierig. Und gleichzeitig kommt bei Bo Henriksen eben diese Sprachbarriere, ich würde sie schon so nennen, mit dazu. Also, dass du eben merkst, es ist mir auch schon aufgefallen, dass er vor allem in den Pressekonferenzen vor den Spielen, wo er eigentlich noch weniger sagt als nach den Spielen, weil sie wollen ja immer ihre Taktik nicht verraten und so weiter, machen sie ja immer zu Recht ein großes Geheimnis drum. Aber immer mal wieder, wenn es um einzelne Spieler geht, fängt er da an, richtig zu reden und dann ist er eben richtig on fire. Aber wir bekommen da eben dann trotzdem nicht das ganze Bild und gleichzeitig siehst du eben bei ihm, er beschränkt sich auch auf so ein gewisses Vokabular, wiederholt sich auch und das hat vielleicht halt eben auch damit zu tun, dass er eben sich im Deutschen noch nicht so wohl fühlen kann wie im Englischen zum Beispiel. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass innerhalb der Fußballbranche ich jetzt schon aus mehreren Ecken gehört habe, Bo Henriksen, der macht eigentlich gar nicht so viel. Der ist eigentlich gar nicht so viel involviert, der delegiert ganz, ganz viel und der macht die halt nochmal heiß, bevor die auf den Platz gehen. Und jetzt würde mich dazu einfach mal deine Meinung interessieren, weil die Fußballbranche auch eine ist, in der sehr schnell über Leute eher negativ geurteilt wird. Und deswegen, was denkst du über dieses Vorurteil, was es da gibt?
Aus meiner Sicht dieses Vorurteil, er ist nur der Emotional Leader und derjenige, der dann noch mal ein paar Motivationssprüche mitgibt, ist völlig fehl am Platz. Das betont auch Christian Heidel immer. Er sagt, du kannst kein Bundesliga-Cheftrainer sein, wenn du nur darüber kommst, nur über die Gefühle und die Emotionen. Und wenn du mit ihm so sprichst, dann, also wirklich ohne Kamera, dann kommst du auch bei ihm schnell in die Details, dann redet er über Pressinghöhen und über Ideen, welchen Spieler du ja beim Gegner irgendwie rausnehmen kannst und. Also da steckt viel taktisches Know-how. Ich glaube, in der vorherigen Folge mit Oliver Heil bei dir, da hat er ja auch schon mal das angesprochen, dass er Henriksen ja auch mal eine Diplomarbeit geschrieben hat, ich glaube, über Defensivarbeit. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Er würde sich aus meiner Sicht ja einen Gefallen tun, wenn er in der PK oder so bei sowas, wo wirklich jeder zuschauen kann, ein bisschen mehr über die Taktik preisgibt. Das würde ihm oder sein Profil ein bisschen mehr schärfen, aber da steckt viel mehr dahinter. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, wenn, also das ist meine Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe durch die ganzen Podcasts mit Cheftrainern, Co-Trainern bei Profi-Clubs, dass Cheftrainer halt unheimlich viele Termine haben. Also ich habe ja zuletzt mit dem Co-Trainer von Brighton & Hove Albion, mit Jonas Scheuermann, Podcast aufgenommen. Der sagte dann auch, Fabian Hürzeler, der hat ein Terminload ohne Ende, weil A ist der Staff riesig, dann Medientermine und. Und du brauchst die starken, oder du musst oft auch in diese Beobachterrolle dann ins Training fallen, weil du hast nicht diese hundertprozentige Energie wie ein Co-Trainer, der sich wirklich nur auf das Sportliche konzentrieren kann, weil er keine Medientermine hat, weil er sonst nicht in der Öffentlichkeit steht und. Und deshalb, klar, ein wesentlicher Bestandteil sind diese Gespräche, also diese Vertrauensbasis aufbauen, weiterhin pflegen und da, glaube ich, gibt der vielen gutes Gefühl, gerade so Spielern wie Nadim Amiri, weil du hast es gesagt, Fußballbusiness ist hochsensibel. Mhm. Also da reden wir über, aus meiner Sicht und die Erfahrung, die ich gesagt habe, viele Egos, wo du aufpassen musst, echt? Wie du mit umgehst.
Hätte ich ja nie gedacht. Zack,
3 Euro ins Phrasenschwein. Ja, aber dementsprechend ist das schon ein großer Bestandteil, diese Gespräche, aber dass er sich da nur zurücklehnt, das würde ich vehement verneinen und da muss man auch ein bisschen aufpassen immer. Also klar, wenn man so manchmal ein Training sieht und man sieht ihn dann manchmal gar nicht coachen, dann ist das schon was anderes, aber ehrlicherweise muss man auch mal den Vergleich ziehen. Also das ist jetzt nicht nur, das eine ist hier der heilige Gral und das andere ist das schlechte Mittel. Wenn man sich Bo Svensson vorher angeguckt hat, der hat super viel alleine gemacht, auch auf dem Trainingsplatz und hat irgendwann das Gefühl, auch weil er so ein, so ein Krantler dann manchmal war und ja, sehr viel irgendwie, oder so ein Zweifler eher, hast du auch manchmal irgendwie gedacht, oh, ist es zu wenig. Und ehrlicherweise war es ja am Ende bei Bo Svensson auch so, dass er keine Energie mehr hatte, der Verein ihn einfach viel Kraft gekostet hat, vielleicht aber auch einfach diese Art, das Coaching-Amt auszuführen, das einfach zu viel wurde und du musst abgeben, du musst delegieren, du musst die Meinung von dann Experten in deinem Staff einholen und das macht er gut und Bo Henriksen finde ich halt sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob du dir mal die Trainerstation vorher genau von ihm angeguckt hast, er war ja sehr lange bei 2 Vereinen, bei Bronzeu und bei Horsens und dann ist er ja zu Midtjylland gegangen und die waren ja amtierender Meister und hat einen Punkteschnitt von 1,9 gehabt und wurde entlassen auf dem 2. Platz. Und das ist total Banane, wenn du dir das erstmal ankommst. Da ist, glaube ich, einfach die Erwartungshaltung eine andere gewesen. Ich weiß auch nicht, Midtjylland ist ja sehr datengesteuert. Ob er damit irgendwie auch dann einen anderen Stil hatte, der den Besitzer nicht so gut gefallen hat, aber auch bei Zürich, der hat die auf dem letzten Platz übernommen und hat die auf Platz 1 geführt, glaube ich, innerhalb von 1,5 Jahren. Und da ist er dann auch spätestens Christian Heidel aufgefallen, da haben wir uns auch mal drüber unterhalten. Und mit seiner Positivität hat er einfach diese Kultur rund um den Verein verändert. Er hat so viel mobilisiert, ehrlicherweise, wenn wir über Zuschauerschnitt reden, auch bei Auswärtsspielen. Da hat sich so viel verändert hier, auch weil sich für mein Empfinden eine junge, neue Generation an Mainz-Fans hier herausbildet, die halt dann auch öfter zu Auswärtsspielen fahren. Und es gab wirklich viele Widerstände, weil es gab gefühlt nur Sonntags-Auswärtsspiele oder freitagsabends Mainz-Auswärtsspiele in dieser Saison. Und das ist auch ein wesentlicher Verdienst von Bo Henriksen. Also wie er diese ganze Stadt hier angezündet hat. Man spürt das samstags morgens. Ist hier von März bis November, glaube ich, immer das Marktfrühstück vorm Dom. Mhm. Das war schon prall gefüllter und danach sind alle hoch in die Mewa Arena marschiert. Und auch mit einem Gefühl. Und ehrlicherweise, das lag alles brach vorher, weil der Verein bzw. das Umfeld durch diese sportliche Misere am Boden lag. Und diese Kulturveränderung plus, dass er sich da so viele starke Meinungen einholt, aber selbst auch ein kluger Kopf ist, der nicht nur von Emotionen gesteuert ist, sondern aus meiner Sicht auch viel aus dem Bauch heraus gesteuert ist, macht ihn zu einer ja, sehr interessanten Traineraktie.
Okay, ja, sehr schöner Schluss und ich glaube, nicht nur aus der Emotion und aus dem Bauch heraus, sondern eben auch aus dem Kopf heraus gesteuert ist. Ich glaube, so hast du es gemeint. Du hast,
Ja. So.
Aber ja, ich finde das einfach so interessant, wie das funktioniert. Also ich habe aus zwei Ecken, ehrlicherweise, in der Fußballbranche, als ich mit anderen über Mainz 05 gesprochen habe, habe ich einfach nur zugeworfen bekommen, ach, Bo Henriksen, der ist total faul. Also ich sag's jetzt einfach so, wie es mir gesagt wurde. Und bei so harten Urteilen bin ich sowieso immer sehr, sehr vorsichtig. Weil in der Regel kannst du eigentlich Menschen nicht so hart beurteilen, vor allem nicht, wenn du sie kennst. Und ich finde das interessant, dass das eben passiert. Und das hat natürlich damit zu tun, wir versuchen immer TrainerInnen in irgendwelche Schubladen zu stecken. Und dann der Motivator, das Taktikgenie, der SpielerInnenentwickler und so weiter und so fort. Und ein Stück weit ist das ja auch richtig, denn die Trainertätigkeit ist eine allumfassende. Du hast von Psychologie über Ernährung bis hin zu Trainingsformen und Taktik, hast du rein theoretisch ein Kompendium, das mehrere Leitsordner füllt, das du wissen musst und eben auch vermitteln musst. Auch deshalb gibt es ja die Trainerteams und auch deswegen ist es richtig, Dinge zu delegieren. Und da gibt es natürlich welche, die haben einen Schwerpunkt hier, die haben einen Schwerpunkt da. Ich weiß es gerade gar nicht, ob das auch in der Podcast-Folge war, die ich bei dir gehört habe. Da gab es mal einen Trainer, das war na, St. Pauli-Trainer, Timo Schulz, meine Güte,
ah, okay.
Genau, Timo Schulz hat im Millern-Ton, war doch nicht bei dir, Entschuldigung, hat er mal erzählt, dass er bei den ganzen psychologischen Themen total gut war beim Fußballlehrer, weil er sich da schon vorher mit auseinandergesetzt hat, alle Typen von Persönlichkeitsmerkmalen schon gut kannte, wie man die motiviert, wie man die einzeln motiviert und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das heißt, es ist eine sehr, sehr breit gefasste Tätigkeit. Wir müssen deswegen auch so gewisse Schubladen aufmachen. Ansonsten kannst du nicht in 3 Minuten auch über einen Trainer reden, sondern du musst immer so einen ellenlangen Monolog halten, wie ich jetzt gerade. Wer will das hören? Außer die Rasenfunkhörerin, seien wir ehrlich. Nicht so viele Leute. Und trotzdem ist es krass, wie viel Missgunst dann auch schnell mit dabei ist bei Erfolg. Und wie schnell man dann auch jemanden nur reduziert auf das, was man von außen sieht. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, und da wird mich jetzt deine Meinung zu interessieren, wenn wir generell über Themen, über Trainer sprechen und ihre Wahrnehmung in Deutschland, dann gibt es zwei große Themenfelder, in denen Trainern mit Skepsis begegnet wird. Das eine ist, wenn sie nicht bis nachts um 3 Uhr in ihrem Büro sitzen und arbeiten und als nächstes am Morgen um 5 Uhr als allererste wieder auf der Geschäftsstelle sind. Also das harte Arbeiten, so wie wir irgendwie auf Grätschen stehen und auf Defensivzweikämpfe, das wollen wir bei Trainern sehen. Dabei wäre es ja vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, wenn die nach Hause gehen, zu ihrer Familie Batterien neu aufladen und dann eben um 9 Uhr am nächsten Tag wiederkommen. Und das zweite ist, wenn jemand zu taktisch ist, wenn jemand zu viele taktische Fachbegriffe verwendet, da zu sehr ins Detail geht und dann damit ja auch dem Gefühl nach für JournalistInnen auf jede kritische Frage immer eine ausweichende Antwort hat, weil Trainer erklären dann Situationen nochmal, das ist dann oft ihre Antwort auf die Frage, ja warum hat es denn nicht geklappt in der zweiten Hälfte und dann kommen sie mit irgendwelchen taktischen Fachbegriffen, da kann man dann als Normalsterblicher kaum noch folgen und das Ergebnis ist aber, dass man sich denkt, der findet ja immer eine Ausrede. Der sagt ja nie, wir waren einfach nur schlecht, weil aber halt manche Trainer auch nicht so reden können. Und ich habe den Eindruck, das sind so die zwei großen Themengebiete, da kannst du es dir blöd gesagt mit Medien und auch mit der Öffentlichkeit ein bisschen versauen, wenn du da nicht zupasst. Wie denkst du darüber?
Ja, ich glaube, der Mensch ist darauf gepolt, also gerade jetzt auch so in Krisenzeiten, wie jetzt, wenn man sich Weltgeschehen anschaut, irgendwie einfache Sachen, einfache Lösungen irgendwie zu hören und deshalb auch einfach in Kategorie A oder B erstmal zu unterscheiden und ich bin da voll bei dir und deshalb kein Fan von diesen definitiven Bewertungen. Und das Erste, was ich würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil das ist ganz interessant, Podcast aufgenommen mit Christian Eichner, der genau das auch auf eine Art kritisiert hat und gesagt hat, ich verstehe diese NLZ-Trainer nicht, die dann teilweise aus Aktionismus um 9 Uhr morgens sich dann da hinsetzen und dann abends um 21 Uhr gehen und am nächsten Morgen wieder um 9
dann
Uhr.
Dann hab ich's doch bei
nur
dir
um da zu sein. Ja, ja, das kam mir bekannt vor.
Die Folge ist
Er sagte dann nämlich, dass er, klar, er kommt auch mal früher, aber er gibt auch Tage, da kommt er eine Stunde vorher und bespricht dann das Training mit seinen Co-Trainern und gut ist. Und er ist sowieso interessant, weil er in der Podcast-Folge erzählt hat, dass er im Training quasi gar keine Gegnervorbereitung macht, sondern nur individuell mit seinen Spielern arbeitet, am eigenen Spiel. Und dann das Maß an Gegnervorbereitung ist eigentlich nur die Videoanalyse oder teilweise die Einzelclips, die die Spieler bekommen. Mhm. Das hast du ja auch nicht so oft. Es gibt ja auch dann andere, die sich nur auf die Gegner einstellen, weil sie es vielleicht aber auch machen müssen, weil die individuelle Qualität fehlt. Aber genau, definitiv auch das Thema mit den Aussagen für die Öffentlichkeit. Du musst ein bisschen Branchenkenner sein, das ist er, weil sein Vater ist einer der renommiertesten dänischen Sportjournalisten gewesen. Deshalb weiß er schon ganz genau, was er beeinflusst mit Aussagen, mit seinem Bild, das er in der Öffentlichkeit abgibt. Und das betont er, also das erzählt er dann auch öfter, da macht er jetzt auch keinen Hehl draus. Wie gesagt, diese Vorgeschichte mit seinem Vater, deshalb kann er sich sehr gut in die Journalisten auch hineinversetzen und dass ja, man dann manchmal auch Fragen stellen muss, wo der Trainer dann auch keine Lust drauf hat und, weil die PK da manchmal die einzige Möglichkeit in der Woche ist, irgendwas den Trainer zu fragen und das dann manchmal vielleicht gar nicht so mit dem Spiel zu tun hat, hat er auch großes Verständnis und deshalb, trotzdem, du hast ja so Leute wie Kwasniok, der hat sein Profil komplett geschärft mit diesem Thema. Er ist der große Taktiker, Gegnervorbereitung, kann im Spiel ständig umstellen, ist sehr variabel. Er zählt das dann auch, nutzt das da manchmal aus. Also zum Beispiel, nachdem er gegen HSV gewonnen hat, hat er ja ein bisschen auch den HSV danach in der PK seziert und gesagt, ja, die Außenverteidiger, die sind halt kopfballschwach. Deshalb haben wir gesagt, immer nur Flanken oft auf diese. Da haben sie die Tore dann auch erzielt. Da prägt er ja auch sein Profil. Mhm. Ja, und da habe ich ja vorhin drüber gesprochen. Aus meiner Sicht könnte Henriksen das in taktischer Weise noch ein bisschen mehr machen. Dann würde er noch mehr Kritiker verstummen. Aber ehrlicherweise verstummt er auch jeden Kritiker mit Erfolg. Aber, und da ist halt auch dann die Gefahr, aber am Ende kann es ihm auch egal sein, muss er selbst mit umgehen, wenn es nicht läuft, wie am Anfang der Saison, dann sind die Rufe natürlich groß geworden. Ja, das ist nur der Emotional Leader, das ist jetzt vorbei, ein typischer Feuerwehrtrainer und. Und das ist er eben nicht. Da steckt viel, viel mehr dahinter, auch wenn er dann manchmal für die Öffentlichkeit das nicht zeigt. Aber ich glaube, wir als Journalisten können es gut transportieren, gerade jetzt wir als Lokalmedium von der AZ, die am meisten über Mainz 05 berichten und jede Woche, ja, zweimal PK da sind, bei jedem Auswärtsspiel, auch beim Training, Interviews mit Spielern und so haben. Und da steckt mehr dahinter, auch wenn er das vielleicht manchmal da nicht so zeigt.
Also allein zu Lukas Kwasniok könnte ich noch sehr, sehr viel sagen, was ja auch interessant ist. Der hat ja schon sehr früh auch angefangen, in Podcast zu sein und hat erst sehr viel über Nachwuchsfußball gesprochen, weil da kommt er ja auch her. Und auch da nehme ich eine Änderung im Profil wahr, aber über Kwasniok könnte man so viel sagen. Das findet jetzt hier an der Stelle keinen Platz, weil man da dann auch, glaube ich, über nichtsportliche Dinge zumindest die auch mal erwähnen müsste. Aber um auf diese Frage dann zurückzukommen, wie man das bewertet. Also Bo Henriksen, das ist natürlich sehr interessant, dass er diesen journalistischen Hintergrund auch hat. Und das war nämlich auch so eine Vermutung, die ich hatte. Und ehrlich gesagt hat die bei mir auch so ein bisschen Misstrauen gesät in der Rückrunde, in der letzten. Wenn er da vor Spielbeginn, 20 Minuten vor Spiel, feiernd auf die Kurve zuläuft und um eben die Fans zu emotionalisieren, dann hatte ich sehr früh den Eindruck, das macht er auch, weil er weiß, dass das jetzt eine Kamera filmt. Er macht es nicht deshalb, aber er nimmt es billigend in Kauf. Er möchte schon erstmal den Fans zeigen, hier Leute, jetzt geht's aber ab und ich mache euch genauso heiß wie jetzt gleich dann in der Kabine meine Spieler. Sehr lustig, er kommt ja dann quasi in diesem Mindset, kommt er ja dann auch in die Kabine, sagt noch zwei Worte und dann geht's auch wirklich los. Und den Eindruck hatte ich auch und vor allem am Anfang in den ersten Feed-Interviews, die man dann mit ihm gesehen hat, wurde er auch immer nur darauf angesprochen und ich glaube, dass er ganz genau wusste, dass das passieren wird. Gib ihnen ein Bild, dann lassen sie dich mit allen anderen Fragen in Ruhe und das hätte auch grandios schief gehen können. Wenn das nicht geklappt hätte mit dem Umschwung bei Mainz 05, dann hätte er vielleicht so einen schlechten Ruf wie, ich weiß nicht, Peter Zeitler zum Beispiel vom VfL Bochum. Der hat ganz andere Thematik und so weiter und so fort, aber niemand spricht überhaupt noch irgendwie über den. Ich musste gerade überlegen, wie sein Name war, peinlich genug. Aber so ist eben auch das Fußballgeschäft sehr schnelllebig. Und gleichzeitig sind die Trainer ja aber auch so, dass sie, manche können auch gar nicht über sich selbst sprechen. Also es fällt uns sowieso als Menschen schwer, über uns selbst zu sprechen und man merkt da auch manchmal, dass man vielleicht ein bisschen eine andere Meinung hat als die Umgebung. Aber eigentlich ist bei Trainern und vor allem bei großen Trainern ist zweierlei so. Zum einen sind sie irgendwie, sie können gut kommunizieren und dann kannst du eben aus ihren Aussagen Geschichten erzählen. Und das zweite ist aber, es gibt irgendwann eine Reihe von Spielern, die ihre Karriere meistens dann beendet haben und die erzählen dann im Nachhinein über ihren Trainer und dann bekommst du erst die andere Seite der Medaille, die aber für Trainer, das ist wie, als würdest du über das Wirken einer Lehrkraft sprechen. Ich bin mir sicher, dass auch, ich sag den Namen nicht, mein ehemaliger Englischlehrer, wer mit mir zur Schule gegangen ist und weiß, da habe ich den Verweis gekriegt, der weiß genau, wen ich gemeint habe, der würde von sich nach wie vor behaupten, dass er ein ganz, ganz fantastischer Typ ist. Und ich würde sagen, nein, es hat einen Grund, warum ich als wirklich nicht als Rebell bekannt mir bei dir einen Verweis geholt hast. Es war ganz, ganz fürchterlich und ich bin sehr froh, wenn wir uns nie wieder treffen. Und ich denke immer noch, wenn ich an Irland, mit Irland zu tun habe, sehr oft an diese Person. Also diese zwei Seiten, die gibt es ja. Und das fehlt ja auch so ein bisschen. Vor allem bei gerade neuen Trainern in der Liga und gleichzeitig die Spielersicht ist eigentlich mit die wichtigste eigentlich auf das Wirken eines Trainers. Gibt es denn dazu schon Aussagen, was Spieler vielleicht aus Dänemark über Bo Henriksen gesagt haben oder was ist so dein Eindruck, wenn du mit jetzigen Spielern von Mainz 05 über Henriksen sprichst?
Ich glaube, Nadim Amiri hat in der Rückrunde oder nach dem erfolgreichen Klassenerhalt ja dann auch schon gesagt, ja, von wegen, das ist total verrückt. Ich habe noch nie so einen Trainer gesehen, der auch in der Kabine so rumtanzt und. Und du sagst das, wenn man du genauer hinschaust, du weißt nicht, was ist manchmal ein bisschen inszeniert, aber es ist halt alles authentisch. Und das ist für mich das alles Entscheidende. Ist es authentisch? Passt es? Dann finde ich das fein. Und du hast das Thema mit dieser Missgunst, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine deutsche Attitude, dass du ja da irgendwie immer wieder Neider irgendwie hervorrufst, die dann immer sich das rauspicken, was der andere vielleicht nicht verkörpert und. Ich glaube, das Entscheidende für die Spieler ist einfach, dass du da jemanden hast, auf den du bauen kannst, einen starken Charakter als Cheftrainer an der Seite, der dir vielleicht vieles auch abnimmt, weil er den Fokus auf sich selbst lenkt in dem Fall, weg von den Spielern, die vielleicht sonst in der Kritik stehen. Also gerade so, er hat immer wieder auch jetzt Nadim Amiri in Schutz genommen, als er die letzten Wochen nicht so gut performt hat. Ne? Das hat er dann auch verschiedene Faktoren, hat er auch dann auch erzählt, dass er so wenig schläft unter der Woche, weil er vor ein paar Monaten erneut Vater geworden ist und. Und ich glaube, als Spieler liebst du so einen Trainer, weil er bringt dir halt hundertprozentiges Vertrauen rein. Also so Spieler wie Jason Lee, die spielen immer. Auch wenn die schlecht spielen, ein Spiel, zwei Spiele, die spielen immer. Also du weißt als Spieler immer, woran du bist. Es ist natürlich schwer für die zweite Garde und das finde ich dann auch interessant. Da hast du auch noch gar nichts Negatives gehört von denen, die wenig spielen bis gar nicht spielen. Also ein Andreas Hanke-Olsen, der war ja auch in der Rückserie letztes Jahr einer der wesentlichen Erfolgsgaranten in der Innenverteidigung. Der spielt halt gar nicht mehr, weil die anderen, also er war am Anfang der Saison nicht so gut. Dann war er aber auch verletzt beziehungsweise gesperrt. Und dann haben die anderen es gut gemacht und auf die vertraut Henriksen und trotzdem auch bei Nelson Weiper hast du oft die Thematik, dass der gar nicht gespielt hat. Aber ich glaube, jeder weiß ganz genau, woran er ist. Also die Chance ist immer da, reinzukommen in dieses Team. Das hat Stefan Bell gezeigt, das hat Danny da Costa gezeigt. Und wenn du performst, wenn du lieferst, dann kriegst du das Vertrauen. Auch jetzt Winterneuzugang Anono da. Ich krieg den Wortlaut jetzt nicht mehr genau hin, aber er hat dann auch sowas gesagt von wegen, naja, er ist neu Und jetzt nimm mal einen neuen Mitarbeiter in einem ganz normalen Unternehmen. Der kriegt jetzt auch am Anfang auch nicht immer die besten Aufgaben. Der muss sich auch immer was erarbeiten, auch bei den Mitspielern was erarbeiten. Und der wird jetzt nicht einfach so reingeschmissen, nur weil er jetzt der Neuzugang ist oder der Neue oder so. Und ich glaube, die Mannschaft kommt damit gut klar. Die Mannschaft kommt aber auch nur damit gut klar, weil der Kader nur 22 plus 3 groß ist. Also das ist auch Fakt. Schaut man sich Tim Walter an, der war ja auch geliebt beim HSV von seinen Spielern. Aber warum? Weil der Kader klein war. Und da war eine ganz klare Rollenklarheit. Das ist meine Startelf, meine 13 Stammspieler, wovon dann 2 auf der Bank hocken, aber auch schnell reinkommen. Und der Rest hat sich ja arrangiert mit dieser Rolle. Hier, wie gesagt, das ist auch ähnlich. Das ist ein ganz, also auch ein wesentlicher Bestandteil dieses Erfolgs, dass das eingespielte Automatismen sind, weil eigentlich immer dieselben spielen, außer jemand ist gesperrt oder verletzt. Ich bin nur mal gespannt, wie das auf Sicht ist. Also zum Beispiel ein Tom Kraus im Sommer, der dann zu Luton erst ausgeliehen wurde und jetzt zum VfL Bochum, der da hat es mir nicht so gewirkt, als ob Henriksen auf ihm baut, und Kraus hat dann auch schnell das Weite gesucht durch die Laie. Kraus hat sich jetzt halt schon auch weiterentwickelt, muss man sagen, offensiv. Da bin ich mal im Sommer gespannt. Könnte mir schon gut vorstellen, dass er zurückkehrt. Ein Edi Fernandes, ein Ludovic Ajok, die haben da gar kein Land bei ihm gesehen. Und dann war dann auch schnell klar, die gehen. Deshalb, das ist halt immer so ein bisschen die Krux, und hast du Erfolg, gibt dir der Erfolg recht erstmal in diesem Schwarz-Weiß-Denken, wenn nicht, prasselt alles auf dich ein. Daher bin ich da mal gespannt, aber er ist halt ein totaler Menschenfänger, und das gibt gerade den um Amiri, um Chor, um Burkhardt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl und auch Halt.
Ja, da hat Karg im Forum ein ganz interessantes Zitat von Bo Henriksen genannt. Also er zitiert es aus dem Kopf und ich zitiere jetzt ihn. Also es ist im Wortlaut vielleicht nicht ganz korrekt, aber er hat gesagt, Bo Henriksen, in vielen Kabinen herrscht ein Klima der Angst. Das möchte ich verhindern. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast.
Definitiv. Also das war ja ganz interessant. Das hat er, glaube ich, mal in einem Kicker-Interview gesagt. Nach diesem Heidenheim-Spiel hat er dann auch gesagt, also wenn ich hier eine Kultur der Angst geschaffen habe, also Hinspiel Heidenheim, der Tiefpunkt der Saison, dann trete ich hier auch zurück, weil das ist das Letzte, was ich möchte. Ich glaube, das war damals auch nicht so. Da haben viele dann auch einfach verkannt, dass du mit Barrero, Vandenberg und Kruder 3 absolute Top-Spieler verloren hast. Deine Neuzugänge kamen entweder ganz spät in der Vorbereitung oder überhaupt haben kaum die Vorbereitung mitgemacht. Da musste sich erst alles neu finden, auch die Hierarchie ehrlicherweise in der Mannschaft. Ne? Barrero, natürlich jetzt nicht der Lautsprecher gewesen, aber total anerkannt, also ein Leader qua seiner Leistung und jetzt nicht seines Sprachrohrs. Ja, und dann hat das halt gedauert, und deshalb glaube ich, dass er da mit dieser Aussage, mit diesem Kultur der Angst, fand ich auch sehr, sehr überraschend, weil das ist ja eigentlich gar nicht, was du so von außen denkst. Aber vielleicht mussten sich gewisse Spielertypen auch erst an seine Art irgendwie anpassen oder gewöhnen.
Ja gut, und das zeigt halt, glaube ich, auch, wie Profifußball auch sein kann von innen. Und das haben wir ja, aber das hat auch im Rasenfunk hier auch schon öfter ja seinen Platz gefunden. Das kann ja im Nachwuchsfußball manchmal schon anfangen und geht dann bis in den Leistungsfußball hoch. Es gäbe bei Mainz 05 noch ganz viele Themen. Also generell muss man sagen, man hat den Eindruck, Mainz 05, da läuft's gerade. Also die Frauen könnten aufsteigen in die zweite Bundesliga. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben die Männerabteilung, wie gut es da ist. Du hast die Stimmung schon im Umfeld angesprochen, die Zuschauerzahlen, ausverkauftes Haus hat man jetzt immer wieder gesehen. Die Auswärtsspiele sind gut besucht, obwohl man mit dem Spielplan wirklich kein Glück hat. Das einzige Thema, und da würde ich jetzt noch kurz gerne mit dir drauf blicken, wo man manchmal auch kritische Töne von Mainz 05-Fans liest, ist die Jugendarbeit. Ist die denn wirklich gerade ein Sorgenkind, oder ist man nicht automatisch Sorgenkind, wenn man solche Spieler wie Nelson Weiper, Brian Gruder und Jonathan Burkhardt hervorgebracht hat, und das ist halt nicht immer möglich?
Ja, ist sehr interessant. Aber wir haben ja eben schon über die Extreme und dieses Schwarz-Weiß-Denken im Fußball gesprochen. Letzte Saison war ich Teil der Zeugen von dieser Youth League-Serie der U19. Das war Wahnsinn. Denn der Verein, Bundesligamannschaft, 17., 18. Platz, abgeschlagen und. Und dann waren diese Youth League-Spiele gegen Barca, gegen Man City, gegen Porto in diesem altehrwürdigen Puchwig-Stadion, was ja nur noch zu Teilen steht. Und das Stadion war voll. Das hat bei den Fans so viel ausgelöst. Da gab es Pyro-Shows und Choreos. Das war Wahnsinn. Und das war schon so ein kleiner Weckruf. Dann kam Henriksen und hat noch weiter das Umfeld angezündet. Und nach dieser erfolgreichen Youth League-Saison, das war halt einfach auch eine starke Mannschaft, muss man sagen, vor allem der Jahrgang, der Meister wurde und das es ermöglicht hat, nämlich mit Brian Kruder, Nelson Viper, also dieser 04er, 05er Jahrgang, den hast du logischerweise nicht immer. Und definitiv muss sich kein Fan von Mainz 05 Sorgen machen um den Nachwuchs. Ich war ja auch zwei Jahre Jugendtrainer bei Mainz 05 zwischen 2018 und 2020. Und
in welcher Altersklasse, ganz kurz?
U10 war ich Trainer und in der U13 war ich Co-Trainer. Und es gibt ganz klare Ausbildungsprinzipien. Der Verein hat schon ganz früh Wert gelegt auf Individualisierung, also war da einer der Vorreiter. Im deutschen Nachwuchsfußball, wo dann U15 bis U23 Spieler nach Potenzialanalysen, also wo stecken Stärken, an die wir zu Waffen machen können oder Schwächen, die wir ein bisschen verbessern müssen, damit die Spieler in dem Bereich nicht abfallen, dann zusammen trainieren, nur an einzelnen Potenzialen und weg von diesem, wir trainieren jetzt viermal die Woche in diesem Mannschaftskontext. Thomas Krücken, der ja mittlerweile Academy-Leiter bei Manchester City ist, hat das da groß mit reingebracht, dass er dann auch danach bei Stuttgart implementiert. Und es werden immer wieder einzelne Talente hochkommen, auch weil die Durchlässigkeit gut ist. Man ist ja schnell immer da, auch Ergebnisse zu checken. Und diese DFB-Nachwuchsliga, die in der U17 und U19 eingeführt wurden, die ist ja vor allem da gewesen, um genau das nicht mehr zu machen. Du hast dennoch diesen Erfolgsdruck von außen, weil die Leute dich daran messen, kommst du nach der Vorrunde in Liga A und spielst um die deutsche Meisterschaft oder kommst du nur in Liga B, was für ein NLZ wie Mainz 05 erstmal wie eine Niederlage wäre. Jetzt sind sie ja bei beiden Teams in die Liga A gekommen, aber du hast jetzt in der U19 jetzt nicht die Top-Talente wie Brian Kruder, Nelson Viper, sondern Spieler, wo der ein oder andere aus meiner Sicht Potenzial für die dritte Liga hat auf Sicht. Mehr aber auch nicht, aber du hast danach in dem B-Jugendjahrgang, vor allem in den jüngeren B-Jugendjahrgang, sehr interessante Spieler, die auch jetzt oft beim DFB auch schon eingeladen wurden, U16-Spieler, die Stammspieler in der U17 sind und wo aus meiner Sicht viele den nächsten Step gemacht haben, weil sie hochgeschoben wurden und nicht in ihrem Altersbereich geblieben sind, sondern Next Step, nächster Widerstand. Und da warten die Nächsten, du kannst es nie hervorsagen oder nie prognostizieren, weil kann sich immer jemand verletzen, mal ein halbes Jahr raus sein, dann redest du über anders, über die Thematik, aber das Niveau, auf dem da gearbeitet wird, auch an den Trainern, also da wird ja ganz viel oder wurde vor allem ganz viel in Person von Stefan Hirschberg, der lange sportlicher Leiter im NLZ war, dann Personalentwickler, sich wirklich dann fokussiert hat auf dieses Mitarbeiter-Coaching, Trainer-Coaching und mittlerweile beim DFB ist. Da hat Mainz 05 unfassbar viel rein investiert in die Entwicklung der Trainer, dass sie auch diesen Fokus auf Individualisierung so setzen können und. Und deshalb würde ich das komplett entkräften. Und nur weil das jetzt von den Ergebnissen erstmal anders aussieht als in den letzten Jahren, ist es eine andere Thematik. Du hast mit Jan Kirschhoff auch einen ganz unerfahrenen U19-Trainer, der aber durch seine Prägung unter Tuchel und Guardiola natürlich ein spannendes Set mitbringt, der sich aber auch erstmal finden muss, der Erfahrung sammeln muss, der immer wieder seine Spielphilosophie auch ein bisschen adaptieren muss, weil gefühlt sein Style of Play im Kopf hat das, ist das ein 20-seitiges Dokument. Aber du scheiterst immer wieder an der Realität. Es kommen immer wieder neue Erfahrungen. Das habe ich auch als Trainer gemacht. Und das gehört dann auch dazu, weshalb du vielleicht am Ende mal ein Spiel der Notenschieden spielst oder nicht gewinnst gegen tiefen Block, was Mainz 05 oft mit der U19 jetzt bespielen musste und. Deshalb, da muss man definitiv die Kirsche im Dorf lassen.
Oh Gott, ich könnte so lange mit dir allein über dieses Thema sprechen. Die Bewertung von Leistung im Nachwuchsfußball ist so schwierig. Eigentlich ist sie nicht zu machen. Und eigentlich wäre das Ehrlichste, wenn man sagen würde, ey, man kann es mit Ausnahme von den oberen 2% der Spieler, wo wirklich jeder erkennt, auch ich, okay, Jamal Musiala, der könnte schon, der ist anscheinend ganz gut am Ball und Florian Wirtz auch nicht so schlecht. Aber selbst dann hast du so ein Bias gegenüber Offensivspielern oder gegen Defensivspieler, wo du das, was sie gut machen, oft gar nicht so sehr sehen kannst, aus verschiedenen Gründen. Ey, da könnte ich jetzt Stunden mit dir drüber reden, aber das geht nicht. Das müssen wir mal anders machen, Dominik. Aber ich fand, das
vertagen wir.
Ja, aber ich musste natürlich das hier noch ansprechen, weil es wurde auch im Forum genannt und ich weiß ja, dass es auch eins deiner Steckenpferde ist. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Folgen von dir verlinken, die von Christian Eichner, die hatte ich damals auch gehört. Zum Beispiel, die packe ich mal in die Shownotes und dann können die Hörerinnen und Hörer da auch weiterhören. Dominik, das hat große Freude gemacht, mit dir über mein 1:05 zu sprechen und ich bin jetzt wieder ein bisschen näher rangekommen, Bo Henriksen zu verstehen und bin ganz froh, dass manches auch entkräftet wurde, was ich so in den letzten Wochen gehört habe. Danke dir.
Sehr gut, ja, das freut mich. Danke dir, wie gesagt, nochmal für die Einladung. Macht immer Spaß, dann auch mal ein bisschen länger und tiefer reinzublicken, denn wir haben es jetzt so oft in der Folge angesprochen, du kannst nicht Leute einfach nur kategorisieren, sondern du musst dann auch verschiedene Aspekte beleuchten, verschiedene Prägungen und ja, danke, dass ich das hier mal machen durfte.
Sehr gerne und sehr gerne wieder. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie das geht. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Steve, bei erstem FC03, bei Chris Vieh, bei HT und bei Stefan. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Neuigkeit. Und zwar, wir werden unsere Kontoverbindung ändern müssen. Das heißt, ab dem 19. März wird da wahrscheinlich eine Migration stattfinden und ihr müsstet leider eure Daueraufträge ändern. Was ihr jetzt schon tun könnt, ist auf rasenfunk.de/supportersclub gehen oder einfach rasenfunk.de und oben rechts im Menü, da könnt ihr euch registrieren für den Rasenfunk Supporters Club. Dann bekommen wir eure E-Mail-Adresse und über die schicken wir euch dann alle Infos, sobald wir sie haben. Bitte habt das auf dem Schirm, bitte helft uns bei der Migration und bitte bleibt gesund. Bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.